der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ich freue mich riesig, heute mit einem ganz verrückten Läufer zu sprechen. Mike und ich haben uns kennengelernt, da war ich gerade auf dem Weg zum Marathon in Ladakh. Es soll einer der höchsten und härtesten sein, aber das war nicht im Vergleich zu dem, was er da geleistet hat. Er ist dort die Ultradistanz gelaufen. Und ich weiß nicht mehr, Mike, genau wo wir uns getroffen haben, aber irgendwo im Himalaya in der Region um den Himalaya war es, glaube ich, oder?
Ja, ich kann es dir ziemlich genau sagen. Es war irgendwo bei Kilometer 40, knapp unterhalb von 5000 Metern auf einer einsamen, verlassenen Straße im Himalaya.
Ja, genau. Und heute hören wir uns wieder.
Ja.
Das Ganze ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre oder so her, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wie schnell die Zeit vergangen ist.
Ja, die Zeit damals war noch recht entspannt und heute haben wir da ein bisschen andere Situation.
Ja. Ja, für alle, die dich noch nicht kennen, also der Mike ist wirklich ein sehr spannender Charakter. Er selbst beschreibt sich als ein abenteuerlustiger, voll ausgereifter, neugieriger Teenager mit starkem Bewegungsdrang, Ultra-Gesundheitssportler mit leichten Hang zu ausgedehnten Reisen und langen Laufdistanzen. Das ist auf jeden Fall sehr gut formuliert. Lustig ist, ich weiß noch, wo ich dich fragte, was du so beruflich machst und gemacht hast, dann kam eine ziemlich lange Aufzählung. Also ich glaube, du warst mal Koch und hast auch mal irgendwas mit Vermögensverwaltung gemacht und bist auch Reiseleiter und Psychologe und Betriebswirt und Läufer und Abenteurer und was weiß ich nicht alles. Was würdest du denn selber sagen, was bist du eigentlich genau?
Ja, das ist immer so eine spannende Sache. Über einen Beruf oder über eine berufliche Beschäftigung zu reden, sehe ich immer nicht als das, was womit man Geld verdient, sondern das, womit man woran man Spaß hat oder wo man seine Beschäftigung findet. Und da definiere ich viele Sachen rein. Also ich bin zu Hause der Familienvater und immer noch der Koch, bin ursprünglich mal als Koch gestartet, später Betriebswirtschaft studiert, war lange selbstständig in der Gastronomie, bin dann spät mit Mitte 30 zum Sport gekommen, aus Krankheitssymptomen. Und habe dann die Karriere gemacht als Geschäftsführer einer Reiseagentur. Da bin ich der Reiseleiter, der Entertainer, der Psychologe unterwegs, Multisportler so und so mittlerweile von Haus aus. Und von daher definiere ich da vieles rein in eine Berufsbezeichnung, aber an erster Stelle sind wir alle irgendwo Menschen. Mhm. Und das ist eigentlich das, womit wir jeden Tag unsere Zeit ausfüllen.
Ja.
Woher das Geld dann kommt, das ist dann die andere Sache.
Ja. Du hast gerade gesagt, du bist durch Krankheitsgründe zum Sport gekommen. Kannst du das kurz erklären? Also was ist damals passiert? Weil es ist ja schon interessant, dass du, ich dachte immer, du wärst schon immer sportlich gewesen. Du wirkst sehr fit. Also von daher geht man immer davon aus, das war schon immer so.
Nee, als wir uns kennengelernt haben, habe ich so 10 Jahre Sport hinter mir. Vorher sah das ganz anders aus. Ich bin komme da eigentlich aus der klassischen Arbeitswelt, Träume oder Ziele im Kopf gehabt, nicht mal Träume, sondern Ziele im Kopf gehabt. Mit Anfang 20, was ich mit 30 sein möchte und was ich mit 40 sein möchte. Und das war alles immer sehr materialistisch geprägt. Karriere denken. Ich habe mit Mitte 30 irgendwo an der 100-Kilo-Marke gekratzt, was mein Gewicht anging, ständig mit Rückenschmerzen zu kämpfen gehabt, das klassische, heute würde man sagen, Burnout-Symptome, aber der Arzt hat mir schnell gesagt, das ist nichts anderes wie eine Depression, die sich da ausgebildet hat. Und aufgrund dessen bin ich dann irgendwann drauf gekommen, der Arzt hat mir empfohlen, ich soll mal was anderes machen. Und auf meine Frage hin, ob das vielleicht mal ein Besuch im Kino sein könnte oder so, hat er gleich gesagt, nein, Sport. Und das war für mich absolut unrealistisch, weil ich habe seit der Schulzeit keinen Sport mehr gemacht und das waren knapp 20 Jahre her.
Wow.
Und dann habe ich irgendwann angefangen mit Schwimmen, weil Schwimmen sollte meinen Rücken kräftigen. Die Rückenprobleme nehmen. Das hat auch funktioniert. Das Problem war, ich habe kein Gewicht verloren und habe mich dann ein bisschen belesen und erkundigt. Und dann kam ich zum Laufen, weil Laufen ja doch am ehesten Energie verbrennt. Und habe während des Laufens, angefangen mal mit 2 Kilometern, das war mein erster Lauf, weiß ich noch, dann kam ich zurück mit hochrotem Kopf. Und habe dann Gewicht verloren, kontinuierlich, hatte aber irgendwo so ein, ja, so ein Gedanken im Kopf, Schwimmen und Laufen geht, Radfahren geht sicher auch noch, da machst du mal einen Triathlon. Und so kam ich dann auch wieder klassisch zu diesen Ironmanern und habe mich da im Wasser rumgeschlagen mit Leuten auf dem Rad, den Kopf runter, auf den Asphalt geguckt und am Schluss noch irgendwie den Lauf zu Ende gebracht. Da war ich dann schon recht weit, muss ich sagen. Das ging schnell, dass der Körper sich da wieder an irgendwie an die Jugendzeit erinnert hat, an die Kindheit, Bewegungsdrang und konnte diese Triathlon-Zeit, ja, da konnte ich mich so entwickeln, dass ich gemerkt habe, ich bin zu alt, um schnell zu sein, aber ich kann relativ lange irgendwas machen. Und da ich so ein bisschen weg wollte von diesem ambitionierten Triathlon, ist doch immer so, ja, Ellenbogen raus und rechts und links nicht gucken, sondern immer, ja, das ist ein bisschen so der Ego-Drang, bin ich dann mehr durch den Wald gelaufen und habe auch irgendwo das Reisen für mich entdeckt in Verbindung mit Sport. Und so kam das, dass wir uns dann im Himalaya getroffen haben. Ich hatte 20 Kilo weniger und konnte Ultraläufe machen, wo ich vor 10 Jahren, also 10 Jahre davor, ja, da hätte ich jeden irgendwie einen Vogel gezeigt, wenn mir das jemand gesagt hätte.
Ja, interessant. Also hat sich dann so ein bisschen die Sehnsucht, das ist ja unser Monatsthema, auch verändert. Also du sagst ja, du warst vorher sehr materialistisch und auch sehr leistungsgetrieben und dann beim Triathlon, also ich kenne das auch, das ist ja schon eher so ein, ich kämpfe für mich und also nicht immer, aber öfter mal schnell mal so. Hat sich das Thema Sehnsucht für dich durch den Sport und durch die Reisen verändert? Und vor allem, hat sich dein Leben dadurch sehr verändert auch? Und wie hat das dann solche Ausmaße angenommen? Also ich weiß ja, dass du sehr viel unterwegs bist. Also es würde mich sehr interessieren.
Ja, ja, es ist, ist eine gute Sache. Ich habe dann durch den Sport, habe ich ein bisschen loslassen können im Arbeitsleben. Also ich habe dann einen Schwerpunkt natürlich immer noch im Geschäft gehabt. Ich war selbstständig zu der Zeit auch schon. Und habe dann aber ein bisschen loslassen können und habe für mich entdeckt, dass zum Beispiel ein Ironman Switzerland in Zürich hier vor der Haustür hat mich nicht interessiert. Dann wäre ich morgens um 8 aus dem Haus gegangen und abends irgendwann zurück gewesen. Und ich habe dann herausgefunden, dass ein Ironman in Malaysia oder Panama oder Philippinen, dass mich sowas mehr reizt, weil dann bist du raus, bist in einer anderen Umgebung, kannst richtig loslassen. Und so bin ich zur Triathlon-Zeit eigentlich schon viel rumgereist. Und habe das dann, wie du sagst, auch ein bisschen exzessiver betrieben später. Ich bin ausgestiegen aus der Firma. Das war natürlich auch ja eine Veränderung, auch in Richtung Sehnsucht oder Träume. Ich hatte dann andere Werte für mich entdeckt oder andere Träume auch für mich festgelegt und bin ausgestiegen aus der Firma und habe irgendwann mal einfach einen Flug gebucht nach Nepal. Hab mir in Kathmandu ein Mountainbike gemietet und bin 4 Wochen durch Nepal gefahren.
Wahnsinn.
Weil ich einfach das Gefühl hatte, ich muss meinen Kopf leeren nach 13 Jahren Selbstständigkeit. Und das hat dann viel bewirkt, auch im Hinblick auf Sehnsüchte und hat mein Leben insofern verändert, dass ich mir mehr Gedanken gemacht habe, ist das oder war das alles so richtig, was ich die letzten Jahre da betrieben habe, die letzten 20 Jahre, oder gibt's da noch was anderes? Und das hat Sehnsüchte geweckt, natürlich da immer ein bisschen tiefer zu gehen. Mhm. Also auch in den eigenen, in die eigene Psyche. Was schlummert da noch alles so? Was kann man noch alles umsetzen? Und ich denke, das war auch damals schon so ein Hinweis für lange Distanzen, also für lange Läufe, dass ich bereit bin, da eigentlich viel weiter zu gehen, als ich mir überhaupt vorgestellt hatte. Und ich habe irgendwie diese Neugierde gehabt, da für mich weiter zu forschen und ja, Sehnsucht ist ja auch immer mit Emotionen verbunden und ich habe gelernt, dass also was ich vorher im Arbeitsprozess nicht konnte, Emotionen zeigen, oder es ist ja immer so ein bisschen verpönt, als Mann Emotionen zeigen, um Himmels Willen, das ging dann beim Reisen, das ging im Sport, das ging bei diesen entspannteren Läufen, lange Läufe, aber entspannter, ging das alles viel besser. Und so ist das Thema Sehnsucht ein Riesenthema für mich, gerade jetzt auch in der Zeit. Und ich lebe die aber ganz gut aus.
Wie schaffst du das denn jetzt in Corona-Zeiten, frage ich mich. Weil Sehnsucht haben wir, glaube ich, gerade alle eine ganze Menge, aber es ist schwer, da irgendwas umzusetzen.
Ja, Ja, aber ja, es ist richtig, aber die Werte, ich hab für mich immer so ein bisschen so Zwischenziele auf die einzelnen Jahre gelegt und muss sagen, im letzten Jahr, das war unbewusst. Ich habe das im Ende 2019 für mich entschieden, was ich 2020 so möchte. Und wenn ich dir zwei Zwischenziele sage, dann waren die perfekt für das Corona-Jahr, obwohl da keiner wusste, dass es so kommt.
Ach.
Das eine Ziel war, ich möchte mehr Sonnenaufgänge sehen. Nicht irgendwo in Thailand am Strand oder so, das war nicht interessant, sondern für mich war einfach wichtig, ich möchte früher aufstehen, möchte meinen Tagesrhythmus verändern. Das war so ein Ziel. Und das ging natürlich zu Hause auch sehr gut. Also da muss ich nicht irgendwo anders sein.
Ja, die Sonne geht überall auf, ja.
Ja, die geht überall auf und die kann auch hier sehr schön aufgehen, habe ich festgestellt.
Ja.
Das habe ich früher nie gesehen, aber irgendwann schon. Und ein anderes Ziel war, ich möchte mehr Berge machen. Ich möchte mehr in Bergen unterwegs sein. Ich bin durch den Triathlon-Training ist ja doch eher flache Strecken. Ich habe das dann ein bisschen angepasst, bin durch Dschungel gerannt später und habe dann auch schon ja harte Bergläufe gemacht, wo ich gemerkt habe, ich bin in Bergen viel zu schwach. Ich muss mehr in Berge. Und das war mein Ziel 2020. Ich möchte mehr Berge machen und das ging natürlich auch sehr gut vor der Haustür.
Kann man das lernen, meinst du, so Ziele, also langfristig sich so auszurichten, dass man die richtigen Ziele sich setzt? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wir nicht gut darin sind, die richtigen Ziele für uns zu finden.
Ich glaube, es ist, die Ziele werden oft einfach zu hoch angesetzt oder zu, ja, es muss, ein Ziel darf nicht was sein, was ich morgen erreichen kann. Dann ist, also ich sage jetzt mal, wenn ich ein Jahresziel stecke und ich habe es morgen abgearbeitet, dann macht das ja auch keinen Sinn als Ziel. Aber es ist schon so, die richtigen Ziele zu setzen, das weiß man erst im Nachhinein, ob das das richtige Ziel war. Aber ich sage immer gern, unrealistische Dinge rauspicken. Also ich kann dir sagen, Berge für mich früher waren unrealistisch, weil ich auch von jeher schon ein bisschen Höhenangst hatte und wäre früher nie so in die Berge gegangen, was ich jetzt mache. Hab mir aber das Ziel gesetzt und dann bin ich im Kopf halt so, dass ich mittlerweile weiß, was alles so geht im Leben, was man umsetzen kann. Und ja, dann wird das durchgezogen. Das ist halt auch so ein Punkt, das betrifft natürlich auch die langen Läufe. Ich blende vieles aus, und das war auch gut für das letzte Jahr. Für mich gibt es in dem Wettkampf nur einen Start und ein Ziel. Also sobald der Startschuss gefallen ist, gibt es für mich nur den Zieleinlauf. Was dazwischen passiert, wird ausgeblendet. Dann fragen mich immer die Laufkollegen, aber du sprichst doch mit uns und du bist ja voll präsent. Das schon, aber ich überlege da nicht, wie manche, oh nein, wieso habe ich mich hier angemeldet oder was mache ich jetzt hier eigentlich? So Sachen, das kommt nicht, das ist nicht da.
Ja.
Und das Gleiche ist mit, wenn ich mir Ziele stecke, wenn ich mir ein Ziel stecke, dann wird das so schnell zu einem Hirngespinst. Ich kann mir Ziele sehr schnell realistisch vorstellen. Also ist ja immer die Frage, wenn ich Träume habe oder wenn ich etwas träume, ist das ein Traum oder verfolge ich den Traum weiter und setze ihn auch um? Und das kann ich sehr gut, also visualisieren auch und mich da reinversetzen.
Ich musste gerade dran denken, du hast ja am Anfang gesagt, oder diese Beschreibung, dieses Kindliche, diese Neugier, die Träume, dass man doch als Mensch und als Erwachsener das manchmal verlernt, auch gerade durch den Job und die vielen Termine und so viel Druck und Lasten, die man trägt, dass man gar nicht mehr staunt und gar nicht mehr dieses Kindliche sich behalten kann. Und gerade in der Natur beim Reisen staunt man ja ganz viel. Gibt es da irgendwie so, gerade in deinen Geschichten, du hast ja viel erlebt, gibt es da irgendwie Momente, wo du besonders gestaunt hast, wo du auf Reisen was ganz Verrücktes erlebt hast, wo du dich immer wieder gern dran erinnerst? Also was waren so deine zwei, drei Highlights von deinen Abenteuern?
Ja, es ist ja immer die Frage, wenn man reist, warum reist man? Also man könnte ja auch, sag mal, Sport kann man hier auch machen. Für mich, ich reise, weil ich Menschen treffen möchte, weil ich Kontakt zu Menschen möchte, weil ich den Austausch mit Menschen suche und weil ich eigentlich ständig lernen möchte. Also ich muss mich selbst nicht weiterentwickeln, aber ich finde, als Mensch kann man immer dazulernen. Und da habe ich schon Sachen, die mir immer wieder kommen oder die geblieben sind, Erlebnisse mit Menschen, die ja beeindruckend waren für mich, weil die Menschen eigentlich viel weniger haben als wir und viel zufriedener sind. Und das sind dann immer so Sachen, wo ich auch für mich so ein Beispiel daraus ziehe. Ich habe da eine Geschichte im südlichen Nepal, das war schon fast an der indischen Grenze, in einem kleinen Städtchen, absolut nicht touristisch, ein einziges Hotel. In dem Hotel war ein Angestellter, der hat mich empfangen an der Rezeption. Dann hat er mir das Abendessen gemacht. Dann am nächsten Morgen stand er wieder da in der Küche, hat das Frühstück zubereitet, hat serviert, hat mich verabschiedet und hat die ganze Zeit gelächelt. Also der war nicht unzufrieden oder traurig oder was auch immer. Der hat einfach Spaß gehabt mit dem, was er macht. Und ich glaube nicht, dass der das große Geld dort verdient hat. Und ich konnte dann auch nicht anders, als vor der Abreise ihn zu fragen, ob er irgendwas raucht oder wie das kommt, dass er da ständig so gut drauf ist. Und der hat mir einfach einen Satz gesagt, der lange hängen geblieben ist oder der bis heute immer noch so ein Motiv von mir ist, ein Leitmotiv. Und zwar war das, er hat mir geantwortet, Sir, God gave me this life, why should I be sad? Mm. Oder why should I feel sad? Das heißt, auch wenn man nicht religiös ist und nicht an Gott glaubt, ist das für mich immer so ein Punkt, wir leben, warum sind wir unzufrieden, warum müssen wir traurig sein? Und so diese Begegnung mit Menschen, da ist viel hängen geblieben auf den ganzen Reisen. Mhm. Und da kann man hinkommen, egal in welche Ecken der Welt. Ich habe das mal so verglichen, wenn du aus dem Himalaya kommst oder aus Südamerika, aus Ländern, wo viele Farben dominieren, die Leute bunt angezogen sind. Und dann kommst du nach Europa zurück und gehst durch die Fußgängerzonen und denkst, wer ist denn hier gestorben? Ja. Die Leute tragen alle schwarz und keiner lächelt, keiner lacht. Was ist denn hier los? Deshalb gehe ich reisen. Ich gehe nicht reisen, um mir Naturschauspieler anzuschauen. Natürlich ist das auch schön und das nehme ich natürlich auch mit. Aber ich reise für die Menschen und um mit Menschen Kontakt zu haben. Weil Orte und Natur ist austauschbar. Da kann man, sag jetzt mal, Patagonien oder Neuseeland, das nimmt sich nicht viel. Aber die Menschen, da gibt's die wahren Erlebnisse.
Ja, aber gerade dieses Leben als Geschenk zu sehen, das ist vielleicht auch was wir manchmal ein bisschen vergessen, ne? Dass es einfach nicht selbstverständlich ist und dass es manchmal auch nur kleine Sachen braucht, um sich zu freuen. Also ich habe das auch gerade während der Zeit in Indien wieder neu entdeckt und auch die Farben, das finde ich so lustig. Ich finde das auch so traurig, warum wir Deutschen immer nur in Schwarz und Blau und Grau rumlaufen. Das ist ja echt gruselig. Ja. Also bei den Laufklamotten ist es ja ein bisschen bunter, ne? Da muss man sagen, ich glaube, wir Läufer versuchen schon ein bisschen fröhlicher durch die Gegend zu laufen.
Ja, ich denke auch. Ich denke auch, das ist ein bisschen, Sportler generell sind ja da ein bisschen offener und das ist schon so, aber ja, es gibt natürlich viele so Erlebnisse, die mich dann immer wieder ein bisschen erden auch. Es ist immer schwierig, wenn wir aus unserer Welt hier kommen und versuchen, andere Kulturen zu verändern. Das ist ja oft so, wir kommen irgendwo hin und ja, nein, und dann musste man nach Deutschland kommen, wie das da läuft. Und das funktioniert ja nicht, weil das Leben ist in jeder Ecke der Welt anders und das ist auch gut so. Mhm.
Ja. Wie viele Reisen hast du, weil ich habe jetzt echt keinen Überblick mehr, in wie vielen Ländern warst du oder an wie vielen Orten hast du mal mitgezählt irgendwie, in wie vielen Ecken der Welt du unterwegs gewesen bist?
Ja, das ist noch schwierig. Ich komme so auf circa 60 Länder und davon 40 sportlich. Also es gab ja auch schon Reisen vor dem Sport, aber in Verbindung mit Sport habe ich etwa 40 Länder gesehen. Und das Schöne ist ja, dass man im Sport, gerade im Laufbereich, diese Abenteuerläufe, dass man da in Gegenden der Länder kommt, wo man normalerweise nicht hinkommt. Also da werden einfach Schneisen durch den Wald gehauen, wo kein Tourist hinkommt und plötzlich steht man vor einem riesen Wasserfall und denkt, was ist denn das, Fata Morgana oder wo bin ich hier? Das sind halt so Sachen, ja, die Gegenden, wo ich überall schon war. Es ist immer wieder verrückt. Ich habe viele Bilder im Kopf, wenn wir jetzt zurückkommen, Sehnsucht und das Corona-Jahr letztes Jahr. Wenn ich hier eine Runde bei mir zu Hause drehe, dann kommen mir Bilder in den Kopf, dann laufe ich eigentlich nicht hier, sondern ich laufe irgendwo. Ich bin irgendwo auf der Welt und kann das gut. 10, 15 Kilometer kann ich mich so fokussieren, dass ich nicht hier laufe, sondern laufe irgendwo eine Strecke ab, die ich in den letzten Jahren gelaufen bin.
Du brauchst gar nicht es gibt ja manchmal auf den Laufbändern diese Filme, ne, wo man in Neuseeland oder irgendwo laufen kann. Das brauchst du gar nicht. Nee.
Nee, ich bin auch kein Laufbahnmensch. Ich war, glaube ich, einmal auf dem Laufband, da hat es irgendwo gezwickt in der Wade und dann habe ich das sein lassen.
Ja.
Aber nee, das Kopfkino funktioniert und ich habe da genug Filme abgespielt, die abgespeichert, die ich abspielen kann im richtigen Moment. Also von daher, ja, das ist das Schöne, wenn man reist, die Erfahrung mitzunehmen dann in den Alltag und das auch wieder zu verwerten irgendwann oder zu verwenden. Das ist sehr, sehr, sehr schön, sehr hilfreich. Auch in schwierigen Zeiten, so
Ja,
wie jetzt.
auf jeden Fall. Was sind denn so, weil wir haben jetzt über die schönen Sachen geredet, hast du auch mal, weil gerade im Ausland gibt es ja dann auch mal unerwartete Dinge, die passieren, hattest du jemals Angst bei deinen Reisen?
Nein, klingt jetzt vielleicht überheblich, aber ich finde Angst einen ganz schwierigen Faktor, weil es ist ein schlechter Antrieb. Also wenn man irgendwas aus Angst macht, dann ist da eine gewisse Hemmschwelle da. Man kann nicht so frei rangehen. Ich würde eher sagen, vielleicht Respekt. Und ich habe das immer als Thema, wenn ich in einem Land bin, wo wir von hier aus, von Europa aus, eine hohe Kriminalität sehen, wo man in der Stadt nicht alleine nachts laufen sollte. Ich mache das alles und ich mache das mit gesundem Menschenverstand. Also man muss jetzt da nicht, sag jetzt mal, in Südafrika, irgendwo in Johannesburg, in der hintersten Ecke mit der Rolex am Abend spazieren gehen. Das ist weniger sinnvoll. Aber wenn man ja zum einen mit den Leuten ein bisschen interagiert vor Ort und auch einen gewissen Respekt dem gegenüber bringt, dann hab ich da keine Bedenken. Und ich hatte wenig Angst in der Beziehung, was Kriminalität oder Reisen angeht. Was ich effektiv habe, wie ich vorhin gesagt habe, ist die Höhenangst so ein bisschen. Aber das ist auch so, das ist ja nur, ja, ist ja nur im Kopf irgendwas festgesetzt. Ich weiß nicht, woher das kommt. Und man kann da auch dran arbeiten, dass es vergeht. Ich bin da auch dran seit Jahren und habe mir da auch schon gute Aufgaben gestellt. Zum Beispiel mal einen Fallschirmkurs gebucht, wo ich selbst Fallschirm gesprungen bin. Also ich habe einen Kurs gemacht als Fallschirmspringer, weil ich die Höhenangst loswerden wollte, musste auch feststellen, dass es gar nichts damit zu tun hat. Ich reise in Länder und mache Sachen teilweise auch alleine in Gegenden, wo ja auch die auswärtigen Ämter warnen würden.
Ja, zum Beispiel,
Und
kannst du mal so drei, vier nennen?
ja, das sage jetzt mal, wenn irgendwo Reisewarnungen ausgegeben werden für eine Region, dann ist es immer die Frage, ja, das sehen wir hier von hier aus, von Europa. Oder als Beispiel, ich habe mal irgendwann meine Impfung erneuert, bin zum Tropeninstitut und dann wurde mir erzählt, was ich da für Impfung brauche. Also in Nepal muss man Malaria, und das habe ich gesagt, Malaria, Moment, also ich kenne Nepal, wieso Malaria? Ja, weil wenn man in die Region dorthin kommt, da ist der Malaria-Virus. Und ich sagte, ja, aber das ist eine ganz, ganz kleine Ecke und da komme ich nicht hin. Und es wird immer sehr viel reininterpretiert. Oder auch in Indien gibt es ja Gegenden, wo man sich teilweise als Frau nicht alleine bewegen sollte. Das macht doch alles Sinn und das ist auch so. Es hat auch dort Gegenden. Aber ich habe auch Leute getroffen, eine deutsche Reisende mal, die hat in Indien Couchsurfing gemacht.
Wahnsinn.
Was selbst ich sehr abenteuerlich fand,
Ja.
aber eben, das geht. Und da sind wir, glaube ich, viel zu, ja, zu sehr in unserem beschützten Alltag hier gefangen, dass wir uns sowas vorstellen können.
Ja, wie geht's so mit Mexiko? Ich würde so gern nach Mexiko, aber ich sehe immer nur Bilder von Mexiko und von Mafia und von Drogen und von Toten und habe Angst vor Mexiko. Ja.
Ja, ich glaube, ist auch ein Thema, je nachdem, welche Gegend man geht. Ich wollte jetzt eigentlich im Januar nach Mexiko in die Canyons, in die
Oh, wie
Copper Canyons
schön.
zum Laufen und habe das aber auch. Ich habe dann Bekannte drüben in Mexiko und habe dann mit ihnen das besprochen. Und das ist so, dass dort noch ein paar Mafia-Banden sich verstecken und so. Und da muss man das Glück ja nicht herausfordern. Also da bin ich auch Realist und sage, das hat nichts mit Angst zu tun, aber das ist einfach eine Einschätzung. Also, wo gehe ich hin, was mache ich? Ich sage jetzt mal, durch den Himalaya einen Pass mit dem Rad zu machen, wo mir jeder abrät und sagt, das ist maximal ein Trekkinggebiet, aber mit dem Rad geht da gar nichts. Da bin ich ganz entspannt und sage, ich komme in 3 Tagen wieder und erzähle dir, wie es war und das geht. Also sowas, da traue ich mir Sachen zu. Aber das ist halt auch wieder, das Gute beim Reisen sind die Menschen, aber wenn es da mal nicht so läuft, dann sind es ja auch auf die Menschen.
Ja,
Weil
genau.
ich sag jetzt mal, schlimme Begegnungen mit Tieren hatte ich noch nie. Also auch alleine im Dschungel, durch den Dschungel in Costa Rica oder auch mit der Indigen. Eine Läuferin hat zwei schwarze Pumas beim Laufen gesehen, aber als die Pumas die Läuferin gesehen haben, sind die weggerannt. Also die Tiere sprengen uns ja nicht an, aber ja, es sind dann eher die Menschen, die Problemklapp darstellen bei sowas.
Ja, das stimmt. Was war denn so das Herausforderndste oder irgendwas, was dich sehr an die Grenze gebracht hat bei all deinen Reisen? Gab es da irgendeinen Moment?
Ja, das ist immer, wenn ich von einer Reise zurückkomme, sage ich immer, es ist die letzte Reise. Also die letzte Reise, die ich absolviert habe, ist die anstrengendste, weil die natürlich noch voll präsent ist. Aber ja, es gibt schon so Sachen, ich sage jetzt mal ein 250 Kilometer Lauf nonstop, irgendwo durch den Dschungel, über 48 Stunden ohne Schlaf, das ist schon herausfordernd. Das größte Projekt, was ich sicher hatte über eine längere Distanz, war während 7 Monaten auf 7 Kontinenten 7 Abenteuer-Etappenläufe
wow.
mit knapp 1700 Kilometern zu absolvieren, Wettkampf unter Wettkampfbedingungen. Das war recht herausfordernd, weil da das Laufen die eine Rolle oder das Entscheidende war das Laufen natürlich, aber dazu kam noch die kurze Erholungszeit zwischen den Läufen und das war das Herausfordernde. Will nicht sagen, dass es mich an meine Grenze gebracht hat, aber schon sehr weit in die Richtung. Also da ist sicher noch Raum nach oben. Also da gibt es sicher noch Sachen, die möglich sind, wobei ich auch sagen muss, Grenze ist immer so ein gutes Stichwort. Es geht nicht immer höher, schneller, weiter. Man kann nicht immer mehr machen, irgendwann ist mal Schluss. Der längste Lauf, den es weltweit gibt, sind knapp 5000 Kilometer nonstop. In New York, das ist kein Ziel für mich. Also ich habe auch irgendwo im Kopf für mich eine Grenze. Ich mache das aus Spaß, bin Hobbyläufer, Hobbyathlet und für mich, deswegen sage ich auch Gesundheitssportler, es muss alles im gesunden Rahmen sein. Und wo viele den Kopf schütteln würden, 250 Kilometer ist nicht mehr gesund, sage ich, das gibt nichts Schöneres und nichts Besseres, als sowas zu machen. Und das Projekt über die 7 Monate war halt insofern herausfordernd, weil da viel anderes dazu kam. Das Laufen, die kurze Erholungszeit, die Reisen von einem Kontinent zum nächsten. Jeder Lauf hatte andere Anforderungen an die Ausrüstung. Die meisten der Läufe waren fully self-supported, das heißt, ich musste für eine Woche komplett alles mittragen, außer Zelt und warm und kaltem Wasser gab es nichts. Also auch Essen musste im Rucksack getragen werden, sämtliche Verpflegung, Arzneimittel, Kleidung, alles, was man brauchte. Und von daher denke ich, das war schon so ein Projekt, das kommt so schnell nicht wieder in der Intensität.
Mhm.
War ein spannendes Abenteuer.
Ja. Was ist denn vielleicht so ein Ort, wo wir alle mal hin müssten, deiner Meinung nach? Also gibt es irgendeinen Ort, den man total unterschätzt als Läufer und gar nicht so auf dem Schirm hat und unbedingt mal hin müsste?
Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt's bestimmt Sachen. Also es gibt ja zum einen die klassischen großen Läufe wie den Comrades-Marathon in Südafrika und ja für Ultraläufer den Western States in USA. Da geht's glaube weniger um die Umgebung, sondern mehr um das Laufevent, um die Tradition, die dahinter steckt. Sowas ist sicher empfehlenswert, weil da ein ganz anderer Spirit drin ist. Das ist in Deutschland vielleicht vergleichbar mit dem Rennsteiglauf, der auch eine große Tradition hat. Das sind oft nicht die anspruchsvollsten Läufe, was das Technische angeht. Aber natürlich das Ganze drumherum spielt da eine Rolle. Aber wenn ich jetzt Destinationen auswählen sollte, würde ich ganz klar die Atacama-Wüste empfehlen als Reisedestination in Verbindung mit Sport. Und zwar aus dem einfachen Grund, die Vielfalt, die dort herrscht. Also wir denken ja, das ist irgendwie so eine Hochebene mit ein paar Vulkanen. Das ist es auch. Die Vulkankette der Anden ist ständig präsent, aber es gibt natürlich viel mehr. Ich denke da an die türkisfarbenen Lagunen, Geysire, riesige Sanddünen, 4, 5 Meter, 500 Meter hohe Sanddünen. Dann die ausgedehnten Salzflächen, 10, 12 Kilometer auf pickelharten Salzkristallen zu laufen. Es ist ein bisschen wie Mondlandschaft. Es wechselt eigentlich ständig die Umgebung. Und das unter den härtesten Bedingungen. Wir hatten Temperatur, als ich dort unten war, 47 Grad plus und nachts 0 Grad. Das sind so Sachen, wenn jemand mal an seine Grenzen kommen möchte, dann würde ich sicher die Atacama empfehlen. Und ist natürlich ein Riesenerlebnis, auch als wenn man ein Naturschauspiel sucht. Und von daher Atacama-Wüste. Und das andere, was ich rein als Es klingt jetzt vielleicht paradox, wenn ich sage, als ökologisch denkender Mensch, wenn ich so viel rumreise und irgendwo einen riesen Fußabdruck hinterlasse und komme jetzt noch zu einer Empfehlung, Antarktis ist für viele Leute natürlich das ganze Gegenteil von ökologisch. Aber ich habe gelernt, dass die Antarktis für mich der einzige Ort war, wo die Natur noch ursprünglich ist, wo noch keine Plastikflasche im Meer schwimmt, wo man das Gefühl hat, man ist eigentlich zurückversetzt in der Zeit und die Probleme, über die wir ständig sprechen, existieren gar nicht. Natürlich geht das Eis zurück. Natürlich ist das nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren. Aber allein die Natur zu spüren dort, Farben in der Antarktis, gibt es eigentlich nur zwei Farben. Es gibt Blau fürs Meer und es gibt Weiß für Schnee und Eis. Aber Weiß sagt, man hat 50 Töne, 50 Farbtöne. Und das lässt plötzlich das Leben oder die Natur hier mit ganz anderen Augen sehen. Ich habe in der Antarktis die absolute Stille geschätzt, die wir hier eigentlich nirgendwo haben. Also hier zwitschern Vögel im Wald oder ja, es ist immer irgendwas. Und dort ist nichts. Da bist du einfach allein und du merkst, wie klein du als Mensch bist. In einer Gegend, wo man normalerweise nicht leben kann. Und ja, deswegen Antarktis, wenn man die Möglichkeit hat, ob laufend, was schwierig ist, es gibt nicht viele Läufe in der Antarktis, oder einfach nur mal die Antarktis als Reise zu erkunden, ist schon, ja, ist ein Riesenerlebnis.
Oh ja, du hast mir auf jeden Fall Lust gemacht. Ich war nämlich noch nicht da und würde so gern mal hin.
Unbedingt. Und die nächsten Jahre noch.
Ja. Ja. Das stimmt. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage mit dem Corona-Kram, dem wir ja alle so ein bisschen leid sind. Du hast schon viel erlebt. Gibt es noch irgendwas in diesem Jahr, was du uns erzählen willst, was du machst? Oder hast du noch ein spannendes Ziel, das in weiter Ferne liegt? Also was hast du noch vor mit deinem Leben?
Ja, ist natürlich jetzt zu Corona-Zeiten sehr schwierig, das Thema Reisen. Und ich bin auch immer sehr vorsichtig. Es ist immer die Frage, wie weit lehnt man sich aus dem Fenster, wohin geht die Reise, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Ich bin in der glücklichen Lage, in der Schweiz Wohnsitz zu haben und wir sind noch recht frei, was Reisen angeht. Schon mal nur die Bewegung hier im Land ist nicht eingeschränkt. Und ich sitze eigentlich auf gepackten Koffern und morgen auch schon im Flugzeug und fliege nach Costa Rica.
Ah, nee, erzähl es mir nicht.
Ich hab mein Rad im Koffer und werde 2 Wochen durchs Land fahren mit dem Rad. Ja, es ist schwierig. Ich suche mir momentan so Ziel raus. Man kann reisen. Es ist nicht so, dass es ist auch wieder die Herangehensweise von Europa aus. Man sollte am liebsten zu Hause bleiben und nichts tun und sich im Zimmer einigeln. Und das ist für mich nicht der richtige Ansatz, weil ich denke, Corona wird nicht verschwinden in den nächsten Jahren. Wir müssen irgendwie versuchen, damit umzugehen. Und klar sind wir jetzt noch am Anfang der Pandemie und des ganzen Themas. Aber auch jetzt, es ist schwierig. Wir brauchen was für den Kopf. Also es geht mir nicht darum, an den Strand zu fliegen und in der Sonne zu liegen. Aber Beschäftigung für den Kopf. Und für mich ist Reisen die letzten Jahre mein Hauptlebenspunkt gewesen. Also das, was ich früher im Job hatte, waren die letzten Jahre das Reisen. Mhm. Und das ist so wie ein Berufsverbot zu verhängen, wenn ich nicht reisen darf. Ich war auch im Oktober auf dem Kilimandscharo, weil es gibt Länder, in die man reisen kann und wo man relativ einfach wieder zurückreisen kann. Und wenn man sich da auch im Land ein bisschen an die Regelungen hält, das Reisen hat sich verändert. Ich reise nicht mehr so wie früher. Der Kontakt zu Menschen ist distanzierter. Und wenn man das alles ein bisschen einhält und sich da auch den Gegebenheiten im Land anpasst, früher war das eher kulturell und heute ist es natürlich auch bedingt durch den Virus, dann geht das eigentlich sehr gut. Und ich habe für dieses Jahr bewusst mir, was ich vorhin gesagt habe, diese Ziele, die ich mir stecke, ich habe mir für dieses Jahr bewusst 5 Länder ausgesucht, in denen ich noch nicht war. Costa Rica war ich schon, aber ich möchte in diesem Jahr noch 5 Länder bereisen, in denen ich noch nicht war. Und das ist realistisch, weil ich habe da schon sowas im Kopf. Ich denke, im Mai wird das erste in Angriff genommen.
Ja, jetzt musst du uns natürlich verraten, welche.
Ich mache es nicht, also ich plane nicht die 5 im Voraus, sondern ich schaue, was geht. Und im Mai werde ich vermutlich in Usbekistan auf dem Fahrrad sitzen und durch eine Wüste laufen, südlich vom Aralsee.
Ach, cool.
Usbekistan ist das Erste dann, weil der Punkt ist, man könnte jetzt planen und da weit vorausschauen, aber ich habe auch Costa Rica erst den Flug vor 1,5 Wochen gebucht. Das Reisen hat sich insofern verändert, dass man recht kurzfristig entscheiden muss und auch immer wieder abwägen muss, ist das sinnvoll, was passiert im Land, wie geht das? Und das ist 1, 2 Monate im Voraus geht die Planung,
Ja,
viel weiter nicht.
ja. Ach, Mann, spannend. Ich bin so gespannt. Wir werden natürlich auch von dir hören, wie es gelaufen ist mit deiner Reise in Costa Rica mit dem Rad. Vielleicht jetzt ganz zum Abschluss. Du hast ja auch eine spannende Reise insgesamt in deinem Leben hinter dir, vom Nichtsportler zum Extremsportler. Was sind denn deine 3 Tipps, damit wir gesund und munter und ja, fit bleiben im Leben?
Als Wandel ich sag ruhig mal Antisportler, weil ich habe früher über jeden gelacht, der laufen gegangen ist, ist natürlich Sport da ein wichtiger Faktor. Also ich denke, dass Bewegung in jeder Form, jeder in seinem Rahmen, ist das der Hauptpunkt. Das kann man trotz Einschränkungen vor der Tür und wenn der Radius eingeschränkt ist, Bewegung geht immer. Macht viel im Kopf, einfach aktiv zu sein. Und das wäre der zweite Punkt, positives Mindset, positiv denken, Chancen erkennen. Also wenn man jetzt die Pandemie als Krise, nur als Krise sieht und nicht für sich da positive Sachen rauszieht. Also ich kann dir sagen, ich habe im letzten Jahr die Zeit geschätzt, mit den Kindern viel mehr Zeit zu verbringen, viel mehr am Essenstisch zu sitzen, die Alpen zu Hause zu erkunden, wo ich sonst wieder irgendwo in Indien oder Südafrika oder irgendwo wäre. Man kann ja auch das Positive sehen. Es muss nicht nur das Negative sein und das verändert auch viel im Kopf. Und das Training, das ist halt für viele jetzt der Punkt. Es gibt viele Sportler, Hobbysportler, die trainieren für Wettkämpfe. Und da sage ich ganz klar, wir werden mit 50 oder 40 oder 60 keine Olympiasieger und Weltmeister mehr und müssen das auch nicht, sondern das Training sollte aufs Leben ausgerichtet sein. Also ich trainiere für mein Leben. Ich möchte auch mit 70 noch so Läufe machen können. Das ist mein Ziel. Und das hält mich täglich in Bewegung. Also, das Training eigentlich als Lebensziel zu sehen und also als ich habe da so nicht sportliche Kollegen, die sagen immer, du wirst mal gesund sterben. Da sage ich immer, ja, das stimmt, ist mir aber relativ egal, der Tod ist mir relativ egal, aber der Weg dahin ist mir wichtig. Also da möchte ich, dass es mir gut geht. Und deswegen sage ich, das Training mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Gerade jetzt ist die Chance dafür, wo keine Wettkämpfe stattfinden.
Ja, das ist doch ein grandioses Schlusswort. Vielen Dank, Mike, dass du dir so kurz vorm Abflug, also die Koffer sind schon, ich glaube, schon beim Flughafen, also es ist wirklich jetzt
Ja.
kurz vor der Abreise noch zustande gekommen. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir ganz viel Freude und dass du ja einfach munter und gesund weiter diese Reisen machen kannst. Und wer mehr über Mike Becker erfahren möchte, der kann auch einfach bei uns mal auf die Webseite schauen. Da gibt es auch einen Steckbrief und eine wunderbare Bildergalerie. Da guckt ihr einfach mal auf run-times.de. Ja, Mike, dann sage ich gute Reise, komm heile und munter wieder und hoffentlich bis bald.
Vielen Dank und ihr werdet Bilder bekommen aus Costa Rica oder wohin das auch immer geht.
Ja, es wird nicht langweilig, schätze ich mal.
Es wird nicht langweilig, nein, nein.
Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.